Herzlich willkommen bei Unter 1, dem Podcast zur Female Future Force. Mein Name ist Silvia, ich bin Redaktionsleiterin bei Edition F und ich nehme euch hiermit auf eine Reise, auf der ich einige spannende Menschen treffen werde. Ich will dann herausfinden, wie ihr Weg aussah, was sie antreibt und wie sie wurden, wer sie heute sind. Mein Gast heute ist die Gründerin des Center for Feminist Foreign Policy, Christina Lunz, mit der ich über ihren beruflichen Weg sprechen möchte, der von einem kleinen Dorf in Franken hin zu einem Studium in Oxford über ihre Arbeit für die Vereinten Nationen und dann zur Gründung führte, mit der sie sich heute speziell der feministischen Außenpolitik widmet. Und vielleicht finde ich dann auch noch heraus, wer ihre Vorbilder sind und welche Eigenschaft sie im Leben besonders weit gebracht hat. Hallo, Christina.
Hallo, liebe Silvia.
Hallo, ich freue mich, dass du da bist. Ich
freue mich auch, Silvia.
Ja, für mich auch. Ein toller Gast.
Danke dir.
Lass uns gleich vorne anfangen. Ich habe es gerade schon gesagt, du kommst aus einem kleinen Dorf in Franken. Heute reist du wahnsinnig viel durch die Welt. Gibt es was in diesem kleinen Dorf, was es weder in New York noch in Kolumbien oder sonst irgendwo zu sehen oder zu finden gibt?
Da gibt es einige Sachen. Natürlich ist da meine Familie. Ich bin wirklich in diesem kleinen Dorf aufgewachsen, umrundet von meiner Familie. Also in unserem Haus mit meinen Eltern, meinem Zwillingsbruder und meiner großen Schwester. Und nebenan im Bauernhaus meiner Großeltern, jetzt heute noch meine Oma, Onkel, Tante. Und inzwischen ist mein Zwillingsbruder auch ins Nachbarhaus gezogen, sozusagen zu meiner Oma. Also die ganze Familie ist da. Und dann gibt es noch einen ganz besonderen Sternhimmel, den ich sonst in den großen Städten auch nicht so finde.
Weil es keine Lichtverschmutzung gibt.
Genau.
Ja. Man sagt ja auch immer, man kriegt das Kind aus dem Dorf, aber nicht das Dorf aus dem Kind. Also man nimmt sein Zuhause irgendwie mit, egal wohin man geht. Ist das bei dir auch so?
Ich denke schon. Also am Anfang war es tatsächlich sehr schwierig, als ich ausgezogen bin. Nach dem Abitur bin ich nach Wiesbaden damals gezogen mit meinem damaligen Freund. Und das war ziemlich schlimm. Ich hatte dann in der Stadt in einem Haus, hatten wir gemeinsam gewohnt. Und in dem Haus hatten dann mehr Menschen gewohnt als in meinem ganzen Dorf. Und ich hatte nicht mehr so viel Platz, um außen einfach rumzulaufen. Und also konnte ich natürlich, aber es war dann irgendwie nicht mehr meins und unseres und nicht mehr, meine Katze lief da nicht mehr rum. Und das war sehr schlimm. Mhm. Und einige Wochen lang war der Trennungsschmerz sehr, sehr groß und viele Tränen sind geflossen.
Oh nein.
Und manche Sachen, ich glaube, dass meine Familie, meine Herkunft mich sehr erdet. Das werde ich zum Glück nicht los. Ich hoffe, das bleibt so. Ich arbeite daran und auch meine Familie arbeitet vor allem daran. genau. Und ich weiß nicht, glaube ich, bin ein sehr heimeliger und Mensch. Und das hat, glaube ich, auch damit zu tun.
Du bist ja ein sogenanntes Arbeiterkind. Also deine Eltern haben nicht studiert. Mhm. Hast dann aber in Oxford studiert, was in dem Sinne bemerkenswert ist, weil ja einfach wahnsinnig viele Arbeiterkinder überhaupt nicht studieren und du landest dann auf einer Elite-Uni. Du sagst auch, lange wusstest du noch nicht mal, was eine Uni ist oder was du überhaupt studieren könntest. Was waren denn, wenn du zurückblickst, für dich so mental oder auch real die größten Hürden hin zu einer akademischen Laufbahn?
Mhm. Das weiß man ja wirklich immer rückblickend am besten. Darum glaube ich, habe ich jetzt eine gute Idee davon. Also auf jeden Fall hat mir ganz viel Information gefehlt. Ne? Das ist so das Hauptproblem und der Grund, warum so disproportional viel, viel, viel weniger Arbeiterkinder studieren als Akademikerkinder. Ne? Obwohl sich die in deren Leistungen und Intelligenz und Leistungsbereitschaft, Motivation so überhaupt nicht unterscheiden. Sondern der größte Unterschiedsfaktor ist tatsächlich der Zugang zu Informationen. Und Zugang auch zu einer Bildung, die eben nicht durch die Schule vermittelt wird. Ne? Also die Vermittlung von bestimmten gesellschaftlichen Kodizes, bestimmten Verhaltensweisen, irgendwie ungeschriebene Regeln, die jeder gesellschaftlichen Schicht angehörig sind. Und so wusste ich überhaupt nicht am Ende der Oberstufe, bevor es zum Abitur ging, wie eine Uni aussieht, was eine Uni ist. Ich kannte niemanden, der oder die in der Uni war. Ich wusste nicht, was man studieren kann. Ich hatte keine Ahnung, wie man sowas finanzieren soll. Das waren so die größten Hürden, ja. Und einfach wirklich niemanden zu kennen, der mir erzählen kann, wie das so war. Kein Freund oder so enge Bekannten.
Ja, total. Ich glaube auch, das sind wirklich die größten Hürden. Deswegen bin ich auch zum Beispiel totaler Fan von Katja Urbatsch und Arbeiterkind der Initiative. Es ist einfach wirklich gerade einfach so Leuten einfach zeigen, was sie für Möglichkeiten haben und wie das funktionieren kann. Das ist einfach das Allerwichtigste.
Ne? Absolut, absolut.
Waren da eigentlich deine Eltern eher skeptisch oder haben die sich gefreut, als du gesagt hast, so, ich gehe jetzt mal studieren? Weil ich kenne das aus meinem Bekanntenkreis, also auch eine Freundin, die auch sogenanntes Arbeiterkind ist. Und da waren die Eltern tatsächlich erstmal skeptisch, nicht weil sie es ihr nicht gegönnt hätten, sondern weil die gesagt haben, boah, was macht die? Wir haben da gar keinen Zugang dazu und wie sollen wir es finanzieren? Das war eben vor allem die Angst.
Ja, also so, ich glaube, Aspekte auf beiden Seiten, so Stolz, aber auch Verunsicherung, dass sich dann irgendwie so neutralisiert hat. Also natürlich so die, ja bis heute, ich glaube, meine Mom sehr wenig Zugang irgendwie zu dem, was ich mache, weil das dann auch natürlich so abstrakt ist von dem, was für sie im Leben irgendwie relevant ist, ne? Und dann gleichzeitig aber auch irgendwie stolz und das hat aber dann immer so beides dazu geführt, irgendwie auch durch meine schulische Laufbahn, dass ich so, ich glaube, so neutrales Verhalten eingestellt habe, dass meine Eltern immer gesagt haben, du machst das, was du denkst, was für dich richtig ist. Also am Ende der vierten Klasse zum Beispiel hatte sich mein Zwillingsbruder, wir sind natürlich gleichzeitig eingeschult, zur selben Grundschule gegangen, so als Zwillingskinder, der hatte sich dafür entschieden, auf die Hauptschule zu gehen, weil seine Freunde dahin sind und weil er Handwerker werden wollte. Und ich dachte erst, ich gehe auf die Realschule und dann hatten mich andere Leute überredet. Und meine Eltern, die haben immer gesagt, was du möchtest. Also keinen Druck in keine Richtung aufgebaut. Und aber ich gleichzeitig wusste natürlich eben aufgrund von mangelnder Information eigentlich gar nicht so genau, was ich möchte.
Ja, das ist es auch, ja klar. Mhm. Also das hast du auch mal total schön in einem Text, glaube ich, geschrieben. Warte, jetzt muss ich das nochmal kurz raussuchen. You can't be what you can't see. Mhm. Also es braucht eben diese Vorbilder, die es ja generell, finde ich, für Frauen auch gerade viel zu wenig gibt. Also zum Beispiel aus dem Grund, dass 5-mal mehr über Männer berichtet wird und wir viele Geschichten über tolle Frauen gar nicht kennen. Mhm. Wer war denn da vielleicht auch später für dich ein Vorbild?
Mhm. Ja, das mit den mangelnden Vorbildern ist so ein Riesenproblem, weil es einfach sehr wenige Personen gibt, mit denen du dich identifizieren kannst, die deine Geschichte haben. Geschlecht ist natürlich ein Teil davon. Zu dem Bereich, wo ich heute arbeite, zum Außenpolitischen, in Deutschland hatten wir noch nie eine Außenministerin. Ne? Also es gibt da einfach niemanden, wo du hochguckst und denkst, cool, die hat mal irgendwie richtig coole Außenpolitik gemacht hier in Deutschland. Ja, nee, ist nicht so, gibt's nicht. Mhm. Und also auf meinem Weg, ich habe ganz viele Menschen getroffen, die mich sehr inspiriert haben. Und sonst wäre ich auch auf gar keinen Fall da irgendwie, wo ich heute bin, würde nicht das machen, was ich heute mache. Ganz viele Menschen, also meine Schwester, von klein an war immer ein großes Vorbild. Ich wollte immer unbedingt genau so sein wie sie und machen, was sie möchte, was auch zu viel Streit geführt hat, weil ich, glaube ich, sehr nervig war.
Kenne ich, bin auch, habe auch zwei ältere Geschwister.
Ja. genau, also es gibt sehr viele Beispiele, aber ich picke jetzt vielleicht mal eine raus. Und das ist Cilla Elworthy. Und Cilla hatte ich kennengelernt, als ich in Oxford studiert hatte. Sie hatte da einen Vortrag gehalten. Und ich bin dahin und war gleich begeistert. Cilla hatte eben aus einer feministischen Perspektive internationale Politik kommentiert und Peacebuilding und internationale Diplomatie. Und das fand ich krass. Ich hatte davor nie jemanden gesehen, der oder die so reflektiert und mit so einer Brille auf internationale Geschehnisse guckt. Und ich war so begeistert, dass ich danach zu ihr hin bin, das erstmal gesagt habe und irgendwie dann zum Glück an ihre E-Mail-Adresse rangekommen bin, weil so Leute sind natürlich super gefragt und die haben besseres zu tun, als irgendwie E-Mails von Leuten zu beantworten. Und dann hatte ich irgendwann rausbekommen, dass sie eine neue Mischung aus persönlicher Assistenz und wissenschaftlicher Mitarbeiterin sucht für sich selbst. Und dann hatte ich, glaube ich, statt einem Bewerbungsschreiben ihren Liebesbrief geschrieben.
Oh nein, das ist schön.
Das hat echt gut geklappt. Und dann hatte ich für sie gearbeitet. Wir sind sehr schnell enge Freundinnen geworden. Cilla ist inzwischen 74 und dreifach auch für den Friedensnobelpreis nominiert und eine Frau, die etliche Organisationen gegründet hat. Und internationale Verhandlungen zu sehr historischen Abkommen, zu deren Gelingen beigetragen und einfach unglaublich. Sie ist so jemand, durch deren inhaltliche Arbeit, aber auch dadurch, wie sie mit Menschen umgeht und wie sie an Dinge herangeht und auf Dinge blickt, von der ich unheimlich viel immer noch lerne, die eine große Inspiration für mich ist.
Ja, total wichtig. Also ich finde auch, da sprichst du was an, was ja viele einfach eine Hemmung haben. Ne? Leute, die dich wirklich begeistern, auch einfach wirklich einen Schritt auf die zuzumachen, muss einfach versuchen. Mhm. Kann natürlich auch mal sein, dass man keine Antwort bekommt, aber so dieses tatsächlich einfach mal einen Liebesbrief schreiben. und dann jemanden in sein Leben zu bekommen, der einem wirklich eine Perspektive, gerade auch vielleicht, weil sie ein bisschen älter oder um einiges älter ist als du. Wir können viel voneinander lernen.
Absolut, ja, und genau das ist es. Ne? Ganz oft trauen wir uns nicht, vielleicht auch besonders junge Frauen, solche Vorbilder irgendwie anzuschreiben und auf die zuzugehen, weil wir Angst vor Ablehnung haben. Und ich glaube, es ist einfach wichtig zu verstehen, dass, falls mal jemand nicht antwortet, und das kann passieren, weil solche Leute einfach überschwemmt werden mit Anfragen und E-Mails, dass das einfach nichts mit einem persönlich zu tun hat, sondern einfach damit, dass diese Leute auch wahrscheinlich gar nicht auf ihren Kalender klarkommen, dass sie auch nicht unterbekommen.
Total.
Aber genau.
Und nicht immer gleich Selbstzweifel haben. Ach, genau. Die wollen mich jetzt nicht. Nee, die genau. Wollen mir nicht antworten.
Ja, genau. Diese Attribuieren von bestimmten Umständen. Ne? Ich glaube, wir viel zu oft in solchen Situationen machen wir diese interne Attribution. Also es hat was mit mir zu tun, weil ich nicht toll genug bin, weil ich nicht interessant genug bin. Aber nee, wir müssen viel mehr in solchen Situationen external attribuieren. Also sagen, okay, sie hat keine Zeit, die E-Mail kam nicht an. Sie ist einfach zu busy und hat gerade irgendwie 10 Buchverträge und 20 Fernsehauftritte und schafft es einfach nicht. Ne? Das ist sehr, sehr, sehr viel wahrscheinlicher der Grund, warum keine E-Mail zurückkommt.
Und beim Vokabular merken wir schon, dass du Psychologie studiert.
Ach so. Ja, das auch.
Das tatsächlich, ich habe es ja gar nicht erwähnt, Psychologie und Menschenrecht an, ne?
Genau, das Oxford. Und Diplomatie, genau.
Und Diplomatie. Ja. Wenn wir jetzt nochmal 2-3 Schritte zurückgehen, wie bist du denn in Oxford gelandet? Weil ich glaube, die Frage stellen sich viele.
Mhm. Ja, und die Frage stellen auch mir. Und ich versuche wirklich, weil wir gerade darüber geredet haben, mit Antworten von E-Mails. Also ich versuche wirklich auf alle E-Mails zu antworten, aber ich schaffe es auch nicht immer.
Ich schaffe es auch nicht. Genau. Das ist irgendwie das ewige Leid. Bitte schreibt einfach weiter, falls ich nicht antworte.
Genau. Genau so. Nichts mit den Personen zu tun. Überhaupt nicht. Die kennt man ja auch oft gar nicht, die dahinter stecken. Ne?
Es gibt da keine.
Genau.
Bewusstes Auswählen.
Richtig, genau. Ganz wichtig. Oxford. Das war ein ganz schön langer Weg. Ja, nicht so lang, weil ich jetzt auch nicht so alt bin, aber so mittellang vielleicht. Ich hatte dann irgendwann nach dem Abitur mit Psychologie angefangen, einfach weil ich eines der besten Abiture hatte und alle Informationen ungefähr, die ich hatte, war, nur die mit dem besten Abitur können Medizin oder Psychologie studieren. Bei mir wurde es dann Psychologie. Im Studium habe ich aber dann irgendwann gemerkt, also nicht nur, natürlich inhaltlich, also es ist schon interessant, ich habe unheimlich viel mitgenommen und aber auch so das Umfeld des Studiums, ne, mit den Leuten, mit denen du studierst, obwohl ich natürlich Freunde gefunden habe, aber es ist schon ein sehr, sehr elitärer Studiengang, eben weil nur die mit dem besten Abitur studieren und da auch wieder die Leistungsfähigkeit im Abitur und wie gut wir im Abitur abschneiden, korreliert, also hängt sehr, sehr stark damit zusammen mit dem Elternhaus, ne? Nicht mit den Leistungen der Person.
Absolut.
Weshalb du in Medizin und in Psychologie vor allem fast ausschließlich irgendwie Akademiker und noch weiter vielleicht Professorenkinder irgendwie findest. Darum war das, war so irgendwie zweigeteilt, eine sehr einschüchternde Erfahrung für mich. Und da habe ich dann aber auch wieder eine tolle Frau kennengelernt. Und die hatte irgendwie so ein Sommerprogramm gemacht in Stanford. So eine Sommeruni. Ne? Man geht so für ein paar Wochen hin und irgendeine tolle Uni und lernt irgendwas ganz Tolles. Und das hatte ich dann gemacht, weil an dem Punkt später im Studium hatte ich dann irgendwann rausbekommen gehabt, wie man so an Stipendien reinkommt. Weil das hatte ich am Anfang nicht. Ich wusste das alles nicht. Mein Gymnasium damals hatte keine Infos dazu gegeben. Und dann bin ich da einfach mal hin und hatte irgendwann gemerkt, huch, irgendwie werden hier ganz schön viele von Stipendien unterstützt. Wie, was ist denn sowas eigentlich? Dann wurde ich irgendwann so ein Förderwerk aufgenommen und hatte dann ziemlich schnell auch natürlich aus, weil es nicht anders ging für mich, irgendwie verstanden, wie man an entsprechende Töpfe, an Gelder, an Unterstützung rankommt. Und durch so eine Bewerbung habe ich es dann auch geschafft, nach Stanford an diese Sommeruni zu politischer Psychologie zu kommen.
Cool.
Und das war so mega spannend. Also so Sachen gelernt wie funktioniert politische Einflussnahme, wie funktionieren Framings, wie werden diskriminierende gesellschaftliche Strukturen aufrechterhalten. Das war für mich so game changing, so irgendwie lebensverändernd, die Sachen, die ich da gelernt habe. Und dann dachte ich, okay, ich möchte mehr in dem Bereich studieren, also so zum ersten Mal irgendwie von Menschenrechten, mehr vom Menschenrechtssystem erfahren und internationale Politik so ein bisschen gemacht und dann wollte ich da mehr studieren. Und ein damaliger Freund, der hatte mir dann geraten, aber mach das doch dann vielleicht an der britischen Uni. Also du möchtest nicht zu weit weg, aber ein bisschen weg traust du dich inzwischen. Versuch's doch da mal. Und da habe ich noch zu ihm gesagt, ja, aber da sind so Leute wie ich nicht. Also ich hatte mir dann irgendwie eine Uni für einen Master in Deutschland ausgedacht, die ich dachte, die gut wäre. Und die Unis in Deutschland sind ja im Schnitt sehr, sehr, sehr gut. Und er meinte, ja, aber probier's doch mal da, weil dann bekommst du auch so irgendwie die anglosächsische Perspektive und das kann vielleicht ganz interessant sein für das, wofür du dich jetzt interessierst. Und dann hatte ich mich erstmal in London beworben und wurde da auch genommen für ein Jahr. Es war Global Governance and Ethics, also ganz viel Globalisierung, Menschenrechte, politische Ökonomie und solche Themen. Und nach einem Jahr, das mir unheimlich gut gefallen hat, dachte ich mir, ja krass, jetzt habe ich ein Jahr studiert in einem Fach, was mich so interessiert, das kann ja gar nicht reichen. Und überhaupt, wenn ich in Deutschland wäre, würde ich auch ein 2-Jahres-Master machen. So würde ich gerne noch ein Master von einem Jahr anhängen. Inzwischen kannte ich dann einfach so Leute, die irgendwie in Oxford oder Cambridge ihren Bachelor gemacht hatten, ne? Und dann dachte ich, ja krass, irgendwie ein paar von denen sind jetzt meine Freunde und wir sind jetzt auf inzwischen gar nicht mehr so anders. Also klar, schon noch viel, aber wir sind trotzdem Freunde und können gemeinsam ein Bierchen trinken gehen und es macht Spaß. Vielleicht kann ich ja da doch auch hin. Und dann hatte ich nächtelang in meine Bewerbung gefeilt und auch Unterstützung von Freunden bekommen und wurde dann genommen und mir wurde dann ein Vollstipendium angeboten, was halt so alle Uni und College und Lebenshaltungskosten so alles abdeckt, was ja krass war. Und so bin ich dann da gelandet und habe dann Diplomatie dort angefangen.
Also viel Arbeit und ein bisschen Glück.
Viel Arbeit, ein bisschen Glück und ganz viele Menschen, die mich angeschubst haben.
Ja. Ja, ohne die geht es auch leider auf mich. Ne? Oder bisschen. Leider. Also leider, wenn man sie nicht hat, aber du hattest sie möglicherweise in deinem Umfeld. Du bist auch einmal durch eine Stipendiumbewerbung durchgesemmelt. Mhm. hast du so einen Tipp, hast du irgendwie beim nächsten Mal auf was geachtet, was du vorher nicht so gut gemacht hattest oder so, für alle, die es auch mal versuchen wollen?
Mhm. Ja und nein. Also das ist so ein bisschen so. Also die Geschichte erzähle ich sehr gern und ich erzähle auch sehr gerne davon, dass ich durch ganz schön viele Sachen durchgesammelt bin und ganz schön viele Absagen in meinem Leben bekommen habe und immer noch bekomme. Und genau das war, ich hatte mich dabei, also es gibt die heißen begabten Förderungswerke und die meisten sind irgendwie, gehören einer bestimmten politischen Stiftung an, die wiederum einer politischen Partei nahestehen. Und das war eins, das war parteilos. Und jetzt gibt es gar nicht mehr viel, aber ich sage trotzdem nicht den Namen. Hat mich sehr geärgert. Und da bin ich dann in so die letzte Runde gekommen. Und das sind dann oft so Auswahlwochenenden in einem sehr, in einem schicken Hotel und schickes Essen und alles sehr elitär. Und erstmal nicht einladen, glaube ich, für jemanden, die nicht aus dieser Schicht kommt, die solche Sachen gewöhnt sind.
Einschüchternd.
Mega einschüchternd, mega unwohl. Du hast auch überhaupt keine Klamotten, die du da anziehen kannst und fühlst dich die ganze Zeit verkleidet. Also diese Auswahlseminare sind krass ausgelegt auf eine bestimmte Schicht, die damit vertraut ist, wie man sich auf so einem Parkett.
Das ist so ätzend. Das ist mega ätzend. Eigentlich braucht es genau jemand anderes.
Absolut. Genau. Mhm. Also mega unangenehm, diese Auswahlwochenenden. Und alle Recruiter, die jetzt zuhören und denken und solche Sachen veranstalten, also das ist einfach nicht, im Englischen würde man sagen, class sensitive. Also das funktioniert so nicht. Ne? Es werden Leute, die aus bestimmten Schichten da so stark eingeschüchtert und werden so ein unangenehmes Umfeld gebracht, dass deren Leistungsfähigkeit sofort eingeschränkt ist, vermindert ist. Kurz so viel dazu. Und da war ich eben da und habe danach die Absage bekommen. Das war richtig schlimm für mich damals, weil ich sehr schnell an allem gezweifelt habe. Mir gedacht habe, ja krass, aber jetzt habe ich doch irgendwie schon so ein gutes Abitur und studiere Psychologie und arbeite einfach so irgendwie my ass off so ein bisschen, weil ich auch ständig das Gefühl habe, ich muss so viel nachholen, weil ich so viele Bücher nicht gelesen hatte, die irgendwie Kommilitonen gelesen hatten. Und dann kam die Absage. Dann hatte ich irgendwie es gibt dann so Vertrauensdozenten in den Städten, dann hatte ich den kontaktiert und dann meinte er so, ja, wir haben Feedback bekommen und es steht drin, dass sie sich zu umgangssprachlich ausgedrückt haben in ihrer Präsentation. Und ich dachte mir, ja, krass.
Das kann doch kein Ausschlusskriterium sein.
Ja, kann man jetzt irgendwie drüber rätseln, irgendwie wusste ich einfach nicht irgendwie die Grundregeln von Rhetorik, war das irgendwie noch mein Dialekt, der damals auf jeden Fall noch stark war, ich bin gerade erst aus meinem Dorf weg gewesen, das fand ich krass, so, ne?
Total.
Wieder nicht irgendwie class-sensitive, und dann dachte ich mir, boah, erstmal war ich mega traurig, habe geweint und dann wurde ich aber ziemlich schnell wütend eigentlich. Dachte mir, das kann nicht sein. Und dann habe ich es wieder probiert. Und ja, tatsächlich habe ich mich dann auch angepasst. Ne? Ich habe irgendwie immer mehr darauf geachtet, wie ich mich ausdrücke, welches Vokabular ich verwende, wie ich meine Sprache anpassen kann, was ja was vielleicht traurig ist. Ne? Irgendwie. Und inzwischen wird mir immer wieder gesagt, man hört gar nicht, dass du irgendwas aus Franken kommst. Und klar, automatisch verliert man das, ne? Weil man irgendwie immer die Melodie aufnimmt von einem Kontext, in dem man sich, regionalen Kontext, in dem man sich aufhält. Aber Dialekt ist einfach ein Klassenmarker in unserer Gesellschaft. Und ja, und dann hat es irgendwann dann doch geklappt. Genau.
Ja, ich glaube tatsächlich, das verändert sich langsam. Also zu diesem standardisierten Sprechen an Unis, also ich kenne das auch noch aus meinem Anfangszeiten im Bachelor, aber dann auch später im Master, dass wir tatsächlich auch von denen korrigiert wurden und die auch richtig zum Teil wurde wirklich fast aggressiv darauf reagiert, wenn man sich zu lax ausgedrückt hat, sag ich mal. Aber gerade dieses mit dem Dialekt, habe ich das Gefühl, also auch gerade in Sachen Moderation oder so, es würde Leuten oder auch Schauspielerinnen und Schauspielern krass abtrainiert. Und ich glaube, mittlerweile darf man es so ein bisschen mehr, weil man irgendwie, weil das auch wieder so Identifikation schafft und so Eigenmarke und so weiter, was ich total schön finde, weil man darf es, finde ich, hören. Und bei mir hört man zum Beispiel auch immer mal wieder, ich komme aus Freiburg und das, ich wurde aber hochdeutsch erzogen, aber es gibt natürlich, also ich glaube, ich habe so einen gewissen Singsang und es gibt auch so ein paar Wörter, die kriege ich nicht weg.
Schön.
Aber vielleicht ist das auch in Ordnung so.
Ja, total. Ein Wort, das ich nicht wegbekomme, da bin ich auch ganz schön froh drüber, ist das Fei im Franken. Fei. Kennst du Fei?
Ja, klar.
Also dieses, das ist Fei euch schön, ne? Also dieses Fei verstärkt einfach jede Aussage, die du magst, ne? Das ist Fei sehr gutes Spezi zum Beispiel.
Ja, es ist niedlich. Bei mir ist es dieses gell. Ja. Also es ist sowas für nicht wahr, also das ist so, gell?
Ja. Ja.
Also das ist wirklich, ich werde es wahrscheinlich nie ganz rauskriegen.
Sehr gut. Ja.
Du hast dann auch in deinem Studium, glaube ich schon, die Kampagne Stop Build Sexism gestartet, wo du so gegen die Objektifizierung von Frauen in der Bild-Zeitung dich dagegen aufgelehnt hast. Was war so der, also machst du ja immer noch, also es gibt auch noch, ne, man findet dich bei Twitter und ich glaube auch bei Facebook, ich weiß gar nicht. Was war so der Punkt, dass du dich dann nicht nur einfach still aufgeregt hast, was ich glaube, was viele haben oder viele Frauen haben, sondern auch echt gedacht hast, nee, das mache ich, da gehe ich jetzt öffentlich an.
Nur ganz kurz, weil ich mich nicht mit fremden Federn nicht mehr schmeckt. Nein, das stimmt, da habe ich gestartet, aber weil du meintest, man findet das auch noch, mich da bei Twitter, da stecke ich nicht mehr mit drin, sondern das macht die ganz tolle Penelope und ihr Team. Ich habe das vor 2 Jahren abgegeben, aber ich bin so stolz, dass das weitergeführt wird. Also genau, gibt es noch Stop Build Sexism bei Twitter und auf Facebook ist das Gender Equality Media und die machen ganz, ganz tolle Arbeit. Genau, das war so 2014. Das war, ich hatte gerade so mein Studium in London hinter mir und hatte sehr viele schlaue Sachen gelernt. Und hatte zum ersten Mal angefangen, mich mit Feminismus zu beschäftigen. Bin konservativ aufgewachsen und lange irgendwie so Ideen hinterhergerannt, so, ja, Leistungsprinzip. Man muss nur gut genug und hart genug arbeiten, dann kann man alles schaffen. Solche Ideen und überhaupt kein Verständnis für strukturelle Benachteiligungen gehabt, sehr lange. Und dann in London eben zum ersten Mal mit feministischer Literatur, mit feministischem Denken, antirassistischem Denken befasst. Und hat sich sehr viel für mich geändert. Auf einmal auch so ein Wissen gehabt darüber, wie wenn eine bestimmte Bevölkerungsgruppe auf deren charakterisierendes Merkmal reduziert wird und objektifiziert wird und wie Objektifizierung im Allgemeinen zu einer Entmenschlichung von Bevölkerungsgruppen beiträgt und eine Entmenschlichung immer die Barriere der Gewaltausübung gegenüber dieser Bevölkerungsgruppe mindert. Also dieses Wissen auf der einen Seite, dann gleichzeitig zu wissen, dass krass, mehr als jede zweite Frau von sexueller Belästigung betroffen ist und jede dritte Frau irgendwie von sexualisierter Gewalt durch Männern und jeden zweiten bis dritten Tag eine Frau vom Partner oder Ex-Partner, also diese extremen Zahlen, ne? Das zu wissen, dann dachte ich mir, Alter, was los, Bild-Zeitung? Und wie könnt ihr überhaupt noch so Berichterstattung machen? Dann hatte ich eine Petition, einen offenen Brief geschrieben an Kai Diekmann damals, wurde dann zu einer Petition und es wurde dann relativ, für jemanden, die überhaupt keine Erfahrung in Aktivismus oder kein öffentliches Profil oder gar nichts hatte, wurde die sehr schnell medial aufgegriffen, auch von Edition F.
Auch von uns,
ja. Und Kai Diekmann hat mich dann ziemlich schnell auch auf Twitter verhöhnt vor seinen 80.000 Followern oder so. Ich hatte dann damals 11, glaube ich, gerade Twitter angefangen.
Ja, immer schön auf den Zwerg drauf. Ne?
Genau, so. Genau.
Aber dann scheinst du ihn ja aufgeschreckt zu haben. Ja. Sonst hätte er einfach ja entspannt dich ignorieren können. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen.
Das stimmt. Genau. Ja, ich war wirklich so wütend und konnte damals und wollte meine Wut auch gar nicht mehr in mir drin halten. Dachte, Alter, das ist so ungerecht. Ihr seid so bescheuert. Und wieso haben eigentlich solche Leute, die so, weiß nicht, so eine verachtende irgendwie Einstellung auf einen großen Teil der Bevölkerung hat, wieso haben die eigentlich so viel Macht? Ne? Es geht ja auch bei meiner Arbeit heute immer sehr viel um Macht. Und das hat mich unheimlich gestört. Und dann wollte ich einfach nicht umsetzen. Da habe ich gedacht, ja, mach ich mal meinen Mund auf. Und das ist natürlich überhaupt keine Ahnung, was die Konsequenzen sein würden, aber es war auch gut so.
Ja, das ist, ich glaube, das würde einen noch mehr hemmen sonst. Mhm. Also es ist lieber einfach mal ins kalte Becken zu springen.
Ah, voll, ja.
In dem Fall bestimmt. Ich meine, sich mit Axel Springer anzulegen, ist natürlich
gut. Kann man mal machen, ne?
Du bist dann nach dem Studium, hast du angefangen für die Vereinten Nationen zu arbeiten.
Mhm.
Was war da genau dein Fachbereich? Was hast du da gemacht?
Mhm. Erstmal war ich kurz davor noch in Kolumbien gewesen für ein paar Monate.
Oha, unterschlagen.
Nein, ich erwarte auch gar nicht, dass du über alles so weißt. Ich finde das ja auch alles irgendwie sehr durcheinander. Und genau, war ich in Kolumbien das gewesen, hatte dafür in Bogotá für eine Frauenrechtsorganisation kurz gearbeitet, für ein paar Monate zur Partizipation von Frauen am Friedensprozess. Ich kam so am Samstag vor dem Sonntag an dem das Referendum war, wo die Bevölkerung darüber entscheiden konnte, ob der Friedensvertrag zwischen der FARC, zwischen der Guerilla und der Regierung angenommen werden sollte. Meine TOAs, also meine der Inhalt meines Vertrages und was ich machen sollte, war darauf ausgelegt, dass ich die Organisation dabei unterstützt, die bestimmten Inhalte und Provisionen im Friedensvertrag, die feministischen, die Gender Provisions, würde man im Englischen sagen, sorry, daran zu arbeiten. Und dann wurde der Friedensvertrag abgelehnt in so einem Brexit-Ergebnis, so 49, 51 oder irgendwie sowas. Das war krass. Genau, dann war ich da gewesen und habe eine turbulente Zeit dort mitgemacht, aber eine sehr historische. Ne? Erst die Ablehnung, dann die wöchentlichen oder weniger als wöchentlich noch. Also, nee, noch mehr, also nicht nur jede Woche.
Fast täglich.
Ja, genau, ja. So. Wenn ja, ich hier einer Autorin gegenüber sitze. Demonstrationen irgendwie mitgemacht und dann kam es zum zweiten Friedensvertrag und irgendwie dann auch die Zeit, wo Medien, Konservative, Rechtspopulisten gehetzt haben gegen diesen sehr inklusiven Friedensvertrag und ja, eine sehr, sehr historische und lehrreiche Zeit. Und
das glaube ich, ja. Klingt sehr spannend.
Und krasse Menschen kennengelernt. Mhm. Und genau, und von da bin ich dann, weil ich Teil von einem Programm war, von deutschen Stiftungen, vom Auswärtigen Amt, von da bin ich dann nach New York zum Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen. Und hatte vor allem zu Gender und Extremism gearbeitet. Ne? Also so die Gender-Dimension von Extremismus. Also so, ja, vielleicht eine ganz plumpe Frage würde sein, warum sind so 95% aller Extremisten und Terroristen Männer? Ist jetzt nicht so, dass irgendwie Männer irgendwie mit einem Aggressionsgen geboren werden, so ist Bullshit, und das wissen wir auch aus der Psychologie, sondern wie das mit Sozialisierung zusammenhängt, wie das damit zusammenhängt, was wir in unserer Gesellschaft als angebracht verstehen, wie unterschiedliche Bevölkerungsgruppen Wut äußern. Ne? Mhm. Ist ja auch irgendwie in letzter Zeit, ich glaube, ihr habt auch drüber geschrieben hier.
Ja, es hat mich gejuckt, ich musste auch drüber schreiben. Ja, die hysterische Frau. Genau. Also wenn Frauen laut werden, dann sind sie gleich hysterisch und hyperemotional.
Ja.
Und bei Männern ist das eher so ein Ausdruck von Stärke und Leidenschaft. So.
Genau, genau. Ne? Also diese Verbindung von Wut und gesellschaftlich akzeptierten Ärger und Macht und Geld und die Mittel, wie man das ausdrücken darf und wie das bei Männern zu einem zunehmenden Ansehen führen, bei Frauen zu einem abnehmenden, genau.
Absurd.
Yep.
Du hast aber auch schon in der Zeit damals, ich glaube, das war dann vielleicht auch später so ein bisschen ein Anschluss für das, was du jetzt machst, hat dir so ein bisschen die feministische Perspektive auch schon in deiner Arbeit bei den Vereinten Nationen auf Außenpolitik oder generell auf die politischen Themen, die da im Fokus standen, gefehlt. Was ich total bemerkenswert finde, weil es ist jetzt nichts Neues, dass Frauen wahnsinnig wichtig sind für die Lösung von gesellschaftlichen Lösungen oder für gesellschaftlichen Zusammenhalt, sowohl in fragilen Staaten, aber letztlich überall. Mhm. Wieso fehlt das?
Das fehlt natürlich aufgrund des Patriarchats. Also das ist überhaupt gar keine Frage. Ne? Wir haben nicht nur irgendwie eine Außenpolitik und eine internationalen Politik, sondern allgemeingesellschaftlich leben wir in Strukturen und in einer gesellschaftlichen Architektur, die aufgebaut und die so erfunden und etabliert wurde, als Frauen irgendwie nicht mehr noch wählen durften und als Frauen irgendwie natürlich in der Ehe vergewaltigt werden durften und all die Sachen, als die Hälfte der Gesellschaft nicht daran beteiligt war, entsprechende Strukturen und Konventionen und Regeln zu formulieren. Und so ist das genauso in der Außenpolitik, so ist das genauso in der internationalen Politik. Ne? Wenn wir irgendwie gucken, wie ein Verständnis von Sicherheit funktioniert, ist tatsächlich so das konventionelle Verständnis ist, dass Waffen Sicherheit bringen. Aber erzähl mal jemanden, die irgendwie keine Macht hat, und das ist in unserer Gesellschaft zum Großteil eben politische Minderheiten wie Frauen, erzähl denen mal, was die irgendwie für einen Schutz genießen darf, wenn andere Waffen haben. So. Und diese ganzen Paradigmen, wie wir Außenpolitik analysieren und internationale Politik, welche Themen wir ganz oben auf die Agenda setzen und welche eben nicht. Eins davon war für viele, viele Jahre sexualisierte Gewalt. Ne? Oder wie in vielen Verfassungen weltweit einfach die offizielle und die rechtlich abgesegnete Ungleichbehandlung und Diskriminierung von Frauen und LGBTQI-Community und indigenen Völkern, wie das einfach rechtlich abgesegnet ist, hat natürlich damit zu tun mit denen, die Macht innehatten, diese Konventionen und Verfassungen zu schreiben. Und das, wenn sich Leute nicht aktiv dafür einsetzen, dass es da eine Disruption, eine Veränderung gibt, dann wird es sie auch nicht geben, weil natürlich die aktuell noch im größten Teil die Macht haben, sehr davon profitieren, dass diese Strukturen nicht geändert werden.
Absolut, ja. Ja, deswegen ist gut, dass du dich jetzt der Sache annimmst. Also, das wird du unter anderem. Aber ja, du hast das Center for Feminist Foreign Policy mitgegründet hier. Wer ist nochmal deine Mitgründerin?
Marissa in London.
Genau, und du machst hier quasi die deutsche Dependance.
Genau.
Schmeißt du, und da geht es tatsächlich eben, euch geht es vor allem darum, wirklich Außenpolitik diverser zu machen, das heißt auf den Positionen richtig, und aber eben auch die Frauen- und Gender-Themen allgemein auf den Plan zu setzen. Gibt es denn was, was dich, wo du sagst, das wurde... Also genau dieses Thema feministische Außenpolitik oder feministische Perspektive wurde bei einem bestimmten Punkt bei der deutschen Außenpolitik besonders vernachlässigt in den letzten Jahren. Und wie hat sich das ausgewirkt, neben jetzt der sexualisierten Gewalt oder eben so Sachen wie Vergewaltigung als Kriegswaffe zum Beispiel?
Mhm. Alle Themen.
ja.
Also, genau, erstmal hast du das total richtig gesagt, ne? Wir gucken uns so beide Dimensionen an. Einmal wirklich zu schauen, dass außenpolitische Positionen und Positionen in der internationalen Politik, Machtpositionen fair verteilt sind und dass da eine faire Repräsentation von allen Bevölkerungsgruppen vorhanden ist, ne? Weil immer nur dann, wenn unterschiedliche so Lived Experiences und Erfahrungen und Lebensrealitäten repräsentiert sind, fair repräsentiert sind in Machtpositionen, dann können auch nur dann können diese Erfahrungen dazu führen, dass wir bessere Politik gestalten, die entsprechende Diskriminierungen und Erfahrungen mitigieren dann kann. Und anders funktioniert das nicht, ne? Warum wir ja auch irgendwie auch in der deutschen Innenpolitik irgendwie schon immer so viele Themen, die vor allem Frauen, LGBTQI-Community, ne, Ehe für alle, ne? Hätten wir irgendwie seit 100 Jahren LGBTQI-Kanzlerinnen und Kanzler, dann hätte sie Ehe für alle so vor 200 Jahren gegeben, ne? Also ja. Es ist immer so, wer sitzt da, wer macht die Entscheidungen, welche Erfahrungen haben die Menschen? Also das ist ein Aspekt. Und der zweite ist wirklich alle Themen, außenpolitischen Themen, das sind ganz schön viele, aus einer feministischen Perspektive anzugucken. Und also zum Beispiel, was sind die, und zu gucken, wie haben außenpolitische Entscheidungen unterschiedliche Auswirkungen auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, ne? Zum Beispiel der Einsatz für gegen den Klimawandel. Manche Staaten sehen da irgendwie jetzt keine Dringlichkeit dahinter, weil die Staaten an sich nicht so betroffen sein werden wie andere ärmere Staaten, wie Pacific Islanders. Und aber auch, weil Menschen, oft Männer irgendwie an der Macht sind, die nicht wissen und nicht sehen, dass vor allem und disproportional politische Minderheiten und auch Frauen anders vom Klimawandel betroffen sind. Das ist so ein Thema. Oder ein Thema, was mich sehr fasziniert und wo ich auch noch ganz schön viel drüber lernen muss. Und ich hatte vor kurzem dich auf einem Podium dazu gesprochen und auch interviewt eine ganz tolle Frau, die heißt Ray Atchison. Und Ray leitet die Abrüstungsarbeit die Lobbyarbeit zur Abrüstung von einer Organisation, die heißt Women's International League for Peace and Freedom. Und Reaching Critical Will ist dann der Bereich davon, den sie leitet. Und einfach wirklich mal anfangen, darüber nachzudenken. Und sie ist so eine Vordenkerin, so eine Visionärin. Wie hängt dann der Waffenhandel und die Export von Waffen und steigende Exportzahlen von Waffen seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren, wie hängt das dann damit zusammen mit patriarchalen Strukturen und wie wir dazu beitragen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen weiterhin unterdrückt werden? Ne? Wieso ist die Atombombe, sie sagten, ein Werkzeug des Patriarchats? Das hat ganz viele unterschiedliche Dimensionen. Und zum Beispiel spielt auch die koloniale Perspektive damit rein. Ne? Die wenigen Nuklearstaaten, die es gibt, das sind sehr reiche Staaten, bei irgendwie Verhandlungen zu dem UN-Vertrag, dem Nuclear Ban Treaty, hatten es diese Staaten nicht für nötig gesehen, irgendwie anwesend zu sein, aber die betroffen sind, schon. Und sie hat das, fand ich sehr spannend, mit einem Konzept, worüber ihr auch viel geschrieben habt, dem Gaslighting verglichen. Ne? Diese Menschen oder Staaten, die mächtiger sind, anderen Individuen oder anderen Staaten zu vermitteln, dass deren Realität nicht so wichtig ist und was sie erfahren. Ne? Also nicht in Konferenzen teilzunehmen, wo andere Staaten ihren Unmut und ihre Angst darüber äußern, welche Macht diese Nuklearstaaten haben, tatsächlich die Welt und bestimmte Regionen zu zerstören. Ne? Oder wie die Lobbyarbeit oder wie Atomtests, in denen Regionen vor allem stattfinden, wo indigene First Nation Communities, indigene Bevölkerungsgruppen leben. Ne? Und Also diese Themen und wie beispielsweise auch die Aufrüstung und wie eine Zunahme von Militarisierung, wie das eben keine Sicherheit bringt, sondern und da gibt es so ein ganz einfaches Beispiel. Also eine Sicherheit von einem weißen, erwachsenen Mann, der eine Straße hinunterläuft, ist einfach mal eine andere als von einer nicht weißen Transperson. Aber da Entscheidungen über Frieden und Sicherheit, vor allem Sicherheitspolitik, vor allem auch von der elitären männlichen Gruppe gemacht werden, fehlen diese Zugänge von einem unterschiedlichen Sicherheitsverständnis ganz oft. Also und darum geht's. Und diese Analysen, dieses Aufdröseln von Strukturen, das kann man in allen Bereichen machen. Oder weißt du, was ich auch einfach so krass finde, wie wir uns in internationaler Politik an so viele Tatsachen einfach gewöhnt haben und es einfach so abhaken als, ja, es ist mal nun mal so. Also es ist scheiße, ja, aber das ist so, ne? Also wir haben irgendwie den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, das ist das mächtigste Organ, das mächtigste diplomatische Organ weltweit, dessen Mandat durch die UN-Charta es ist, die Bewahrung und Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und Sicherheit. Da haben wir 5 Staaten sitzen, die permanent members sind, also Frankreich und Großbritannien, USA, Russland und China. Und 4 von denen, die ich gerade genannt habe, nicht Großbritannien, aber dafür dann Deutschland, sind die 4 größten Waffenexporteure der Welt. Und das ist absurd, wir haben uns daran gewöhnt. Also wir denken, dass die Staaten, die durch ihre Waffenlieferungen und Bereitstellung von Waffen zu einem unglaublichen Ausmaß, zu weniger Sicherheit auf der Welt beitragen, gleichzeitig in einem Organ sitzt, das dafür zuständig ist, für Sicherheit zu sorgen. Also es gibt einfach so viele Paradoxe, die nur dadurch zu erklären sind, dass sie in Strukturen geschaffen wurden, die nicht inklusiv waren.
Mhm. Oh Gott, das ist ein riesiges Thema. Aber ich glaube, das, was du jetzt hauptberuflich machst, auf ein bestimmtes Thema, ist was wir alle noch mehr machen müssen, ist eben genau dieses Hinterfragen. Also nicht nur sehen, so ist es, sondern warum ist es so und geht es anders? Also ich glaube, das ist gerade in den Zeiten, wo wir jetzt gerade stecken, auch in den angespannten politischen Zeiten, die wir jetzt auch in Europa und erleben, ist genau das wichtig. Also wir könnten da jetzt ewig drüber reden, aber gibt es denn Positionen, wo du sagst, wenn wir da endlich ausgeglichenere Geschlechterverhältnisse hätten, da würde sich wirklich konkret was ändern können? Also vielleicht im diplomatischen Bereich oder?
Also so in allen einflussreichen internationalen Institutionen und diplomatischen Bereichen haben wir keine Diversität.
So traurig, ja.
Genau, also irgendwie eine NATO ist fast ausschließlich ein Männerverein, außer die Abteilung zu Women, Peace and Security, die wird geleitet von einer ganz tollen Feministin, Claire Hutchison. Im EU-Parlament große Mehrheit Männer. Bei den Vereinten Nationen hat irgendwie noch nie eine Frau und auf keinen Fall eine Feministin die Generalsekretärsposition innegehabt. Also und diplomatische Posten, Botschafterinnenposten, haben wir weltweit bei den 50 reichsten Nationen 16% Frauen. Deutschland sind es 13,4, Deutschland ist noch weiter hinten dran.
Natürlich.
Surprise. Also Diversität und Inklusivität im internationalen diplomatischen Bereich ist nicht existent. Ist genauso dann irgendwie wie bei Friedensverhandlungen, beim Verfassungsschreiben, beim Aufbau von Staaten nach Konflikten. Gibt es nicht Diversität und Inklusivität. Und im Idealfall natürlich wäre das dann nicht irgendwie nur eine faire Repräsentation aller Bevölkerungsgruppen, sondern eben feministische Menschen, die dann da sitzen.
Stößt du denn auf deinen Reisen und bei allen Leuten, die du so ansprichst mit deinen Themen auf offene Ohren oder auch eher mal auf taube? Weil du wirkst ja schon unbequem, ne? Wenn wir jetzt gerade hören, dass es genau überall fehlt, dass es überall untergeht, dann ist es natürlich ganz schön nervig, wenn da jemand anklopft und sagt, hallo.
Hallo.
Ich würd da gerne mal was dran ändern.
Ich habe da
mal
eine Frage.
Ja, ich habe da mal eine Frage. Hätten Sie mal kurz Zeit.
Ja, auf beides. Also ich glaube, ich polarisiere einfach stark. Jetzt kommen mir so viele Themen im Kopf. Also erstmal, glaube ich, würde ich ganz schnell kurz sagen, und das ist auch, das ist wichtig zu verstehen, dass wenn man sich für gesellschaftlichen Wandel einsetzen möchte und für eine Vision von der Gesellschaft, die man selbst hat, das geht, glaube ich, gar nicht anders, ne? Weil von den aktuellen Strukturen profitieren ja so viele Menschen. Und wenn du die dann in Frage stellst, dann stößt du nicht nur auf taube Ohren, sondern auf aggressive und defensive Ohren. Deshalb stoße ich auf ganz, ganz, ganz viele tolle Menschen, die mich bereits unterstützen, mich unterstützen wollen, die das mit weitertragen wollen, mit denen ich zusammenarbeite. Aber auch auf ganz schön viel irgendwelche komische Menschen auch, die sehr defensiv reagieren, die angreifen, die drohen, die dich zum Schweigen bringen wollen. Im schönsten Fall nennen sie dich dann einfach nur Querulantin und Unruhestifterin.
Natürlich.
Das habe ich jetzt inzwischen als Kompliment.
Sehr gut.
Aber ja, sehr, sehr polarisierend. So. Mhm.
Ich wollte dich nämlich als nächstes eigentlich fragen, was denn so die Eigenschaft ist, die dich im Leben am weitesten gebracht hat. Ist es vielleicht die, keine Angst davor zu haben, unbequem zu sein? Oder unbequem zu wirken auf andere?
Ich glaube, also so rückblickend, ne? Und das war ein ganz schön langer Prozess, weil ich aufgrund meines Hintergrundes und ich aufgewachsen bin ich dann sehr schnell, dann, als ich die akademische Laufbahn ausgesucht habe, in ein Umfeld gekommen, wo ich mich, wie ich vorhin gesagt habe, sehr eingeschüchtert gefühlt habe. Und da habe ich überhaupt nicht meinen Mund aufgemacht. Da habe ich mir so alle Bücher gekauft und versucht, einfach so schnell wie möglich sehr viel aufzuholen, was mir irgendwie gefehlt hat. Darum habe ich sehr, sehr, sehr lange irgendwie nicht meinen Mund aufgemacht, weil ich ständig davon überzeugt war, dass ich Dinge nicht weiß und wenn ich meinen Mund aufmache, dann auf einmal alle merken so, krass, ist die ungebildet? Nee, überhaupt nichts. Ey.
Oh nein, schreckliche Vorstellung.
Da haben sehr, sehr lange nichts gemacht und auch noch in London bin ich dann auf einmal hingekommen und auf einmal war da über Leute, die im Bachelor irgendwie so in Cambridge und in den USA studiert haben und in Oxford. Ich mir so dachte, krass, also ich brauche überhaupt nicht meinen Mund aufmachen, was weiß ich denn so?
Ja.
So bis dahin überhaupt nicht meinen Mund aufgemacht und dann... aber doch, also als Mädchen und so als Kind war ich schon immer vorlaut, aber nicht politisch.
Mhm.
Das stimmt. Und meine Familie ist da ganz toll, dass sie das auch gefördert hat, immer so, und das auch in Ordnung war. Aber das mit dem Politischen zu verbinden, das hat lange gebraucht. Und auch als ich dann so in erste Förderkreis, so sehr elitär anmutende Förderkreis aufgenommen wurde in Berlin und meine so ersten Schritte auf einem diplomatischen, militären Parkett gemacht habe und dann auch irgendwie kritische Fragen auf Konferenzen vor allem gestellt habe, da sind dann Leute auf mich zugekommen und haben gemeint, ja, das fanden sie jetzt nicht angebracht und wieso ich dann so jetzt Unruhe stiften muss hier und so.
Das ist mir auch
krass. Aber also bin ich hier, um Dinge zu verstehen und bis ich dann irgendwann festgestellt habe, ja, Konferenzen sind eigentlich oft nur da, um sich gegenseitig auf die Schulter zu klopfen.
Es ist so traurig, ja.
Ja. Und irgendwann irgendwie dachte ich mir dann, ach, wisst ihr was, jetzt habe ich eh so den Stempel weg, jetzt ja, ist eh Hopfen und Malz verloren, dann mache ich da jetzt auch weiter so ein bisschen.
Also so eine scheißegale Haltung dann.
Ja, genau. Und dann dachte ich mir, und auch irgendwann diese Realisierung, krass, wenn ich mich umgucke, die Leute, die so viel Macht in unserer Gesellschaft haben und Macht Politik und Mediengesellschaft zu beeinflussen, das sind Leute, von denen ich nicht unbedingt viel halte, weil die eben offen sexistisch sind, wie ein Kai Diekmann und auch, und jetzt kann ich so viele andere Namen nennen, aus der Politik aktuell. Und dann dachte ich mir, Moment. Und ich arbeite mir jetzt einen Arsch ab, um irgendwie meine Bildung auf den Vordermann zu bringen, Vorderfrau zu bringen und irgendwie renne mich da ab und versuche zu lernen und zu arbeiten und alles. Und ich glaube, ich habe eigentlich ein ziemlich gutes Verständnis von vielen Themen, worüber die sprechen und die kein Verständnis haben. Wieso soll ich dann jetzt nicht meinen Mund aufmachen?
Ja. Total. Also ich glaube, also ich kann das total nachvollziehen, auch wenn du sagst, das ist jetzt irgendwie in Oxford. Ja, wieso soll ich da den Mund aufmachen? Die kommen jetzt hier alle von ihren Elite-Unis. Mhm. Und eigentlich müsste ja das Verständnis von uns allen eher sein, gerade dann mache ich den Mund auf, weil du wärst ja eigentlich die spannendste Gesprächspartnerin, weil du was ganz Neues zu erzählen hast.
Mhm.
Aber ich glaube, ich hätte auch eher dieses, also ich finde es wirklich, und das ist, glaube ich, ein Prozess, an dem arbeite ich immer noch und werde ich auch noch lange arbeiten, dieses nichts darauf zu geben, bei anderen unangenehm oder irgendwie anzuecken oder so, das ist nicht leicht, das hört sich immer leicht an, ist, finde ich, aber sowohl im Privaten als auch im Beruflichen schwierig, weil auch gerade einfach Mädchen lernen, sei nett, lieb, sei, pass dich an, ach, so, ne? Mhm. Also man kriegt das einfach beigebracht, ob bewusst oder unbewusst, ne?
Mhm. Absolut. Und ich hatte mal einen Artikel geschrieben und so, es waren so Tipps für angehende Aktivisten und Aktivistinnen. Und ein Tipp davon war auch, dass ich glaube, dass wichtig ist, dass wir Abstand davon nehmen, von allen gemocht zu werden wollen. Das ist wirklich essentiell. Wenn man das irgendwann mal ablegt, das bringt dann ganz schön weiter. Ne? Und ich werde auch oft gefragt von anderen Frauen in meinem Alter, jüngere Frauen, ja, warum traust du dich denn irgendwie so, deinen Mund aufzumachen und Sachen irgendwie zu schreiben und zu posten und mit anderen zu teilen? Und würde ich das machen, würde ich ganz viel blöde Kommentare und alles bekommen. Bekomme ich noch und habe ich vor allem in der Vergangenheit so viel bekommen, so einige krasse Shitstorms und Androhungen, dass ich fast meine Stimme verloren hätte und mich nicht mehr getraut hätte, was zu sagen. Und es war ein krasser Prozess, da durchzukommen. Und ich hoffe einfach, dass mehr Leute, vor allem mehr junge Frauen, mehr Frauen verstehen, dass dieser Hass und diese Drohungen ganz oft überhaupt nichts damit zu tun haben, wer sie persönlich sind, sondern damit, dass man die Leute, dass sie einfach schlaue Sachen sagen, dass man die zum Schweigen bringen möchte.
Ja, absolut. Und ich finde es auch wichtig, darüber zu sprechen, dass wir das alle erleben, dass das gerade Frauen in der Öffentlichkeit so erleben. Jeder Mensch aus marginalisierten Gesellschaftsgruppen besonders erlebt. Und ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits sage ich immer so, ich sage das auch bei uns Praktikanten beispielsweise, wenn sie neu anfangen, legt dir ein dickes Fell zu oder lass es an dir vorbeigehen. Andererseits ist das irgendwie der falsche Rat. Also wir müssen eigentlich auch gesellschaftlich, das hat dann was mit Regulierung von vielleicht Netzwerken oder wie auch immer, oder dass wirklich auf Twitter mal reagiert, wenn jemand gemeldet wird, zu tun. Aber das ist eigentlich diese Verrohung, also darauf mit einem Panzer zu reagieren. Eigentlich ist es falsch, aber im ersten Moment ist es das, was du tun musst, da selber ein bisschen die Ohren auf stumm zu schalten.
Ja. Na, auch diese Unterscheidung von kurzfristigen und langfristigen Zielen. Ein langfristiges Ziel muss sein, imperativ. Da müssen wir uns dafür einsetzen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir keinen Hass abbekommen dafür, wenn wir respektvoll unsere Meinung teilen. Ne? Und das muss das langfristige Ziel von uns allen sein. Und kurzfristig, um dahin zu kommen, ist es fürchterlich, schlimm und schade, aber ja, hilft das dicke Fell leider.
Ich habe schon meine letzte Frage parat, die ich jedem stelle. Und zwar ist es, welche Eigenschaft du eigentlich gar nicht so gerne an dir magst. Was sprichst du eigentlich nicht so gerne, aber jetzt mit mir?
Oh Mann. Uiuiui. Wahrscheinlich solltest du da meinen Freund fragen. Ich kann ein ganzes Buch drüber schreiben. Es gibt ganz schön viel. Und ich finde die Frage ganz toll, dass du die stellst, ne? Weil auch irgendwie Leute, die dann irgendwie im Podcast auftauchen und die so ein bisschen minimal in der Öffentlichkeit sind, dann denken wir immer, ach, die haben alles erreicht und da funktioniert alles und die sind alle so toll und so. Ist halt überhaupt gar nicht so. Es gibt so tausend Sachen. Also was ich nicht so an mir mag, ist, dass ich, wenn ich irgendwie viel am Arbeiten bin, dass ich sehr schnell irgendwie tatsächlich manchmal Familie und Freunde links liegen lasse und meine Arbeit höher stelle und oder auch Zeit mit dem Partner dann irgendwo herunterrutscht. Wenn ich dann so drin bin, denke ich, nee, das muss jetzt gemacht werden und ist ja auch alles irgendwie Arbeit für einen guten, für sozialen Wandel und das hängt jetzt von mir ab und überhaupt. Also diese Vorstellung, dass wenn ich das jetzt irgendwie gleich nicht mache, dass die Welt dann untergeht, das ist natürlich Bullshit. So, wer bin ich, so kleine Leuchte hier auf der Welt? Das mag ich nicht so gern. Da arbeite ich auch dran. Und dann, ich mag auch nicht, jetzt wird es aber ganz, ganz schön ehrlich, ich bin auch ein eifersüchtiger Mensch und das mag ich überhaupt nicht. Auch dieses Konzept der Eifersucht ist ja auch ein sehr patriarchales Konzept. Ne? Dieses, mir gehört etwas und darum darf dieses Etwas, was oft eine Person ist, die wir lieben, bestimmte Sachen nicht machen oder mit bestimmten Leuten nicht interagieren. Das ist sehr, sehr hässlich. Schmerzt und schadet den sozialen Beziehungen, schadet einem selbst. Also das mag ich überhaupt nicht. Ja, das ist so ein Riesending. Ja.
Hat aber auch was mit Verlustängsten zu tun. Ja. Oh, vielen Dank. Christina, es war so ein spannendes Gespräch. Ich würde es gerne ein bisschen in Unendlichkeit weiterführen, aber du bist auf dem Sprung, weil du ja auch morgen schon wieder nach New York fliegst. Vielleicht sprechen wir da auch noch mal irgendwann drüber
sprechen.
Vielen Dank.
Danke dir. Sehr.
Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann schaut doch mal bei unserem Online-Magazin auf editionf.com vorbei und auch auf femalefutureforce.com, wo ihr alles über unser Online-Coaching erfahrt.